The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober.
Deshalb werde ich mein Amt zum Parteitag in Wiesbaden niederlegen und wir die Partei darum bitten, dass dort ein neuer Bundesvorstand gewählt wird.
Es war ein Paukenschlag und eine Überraschung im politischen Berlin. Mit dem Rücktritt der Grünen-Spitze nach den verlorenen Wahlen im Osten hatte niemand gerechnet. Ricarda Lang zeigte sich emotional im Twitter-Video.
Ihr könnt euch vorstellen, und ihr merkt es mir wahrscheinlich auch an, dass mir diese Entscheidung nicht leicht fällt. Aber ich treffe sie aus voller Überzeugung. Denn sie kann ein Baustein sein für die strategische Neuaufstellung dieser Partei.
Jetzt, einen Monat danach, hat sie sich mit einem selbstkritischen Interview in der aktuellen Ausgabe der Zeit zu Wort gemeldet. Sie reflektiert unter anderem über die Sprache der Spitzenpolitiker. Denn ja, die Statements der Minister, Parteichefs, Generalsekretäre und Bundeskanzler wirken häufig auf viele Bürger phrasenhaft, wie aus dem ChatGPT-Plattitüdenbaukasten. Hauptsache, was sagen?
Mein Anspruch ist, dass wir die digitale Transformation so gestalten, wie es zu uns passt, zu unserer Wirtschaft und zu unseren Werten.
Wir erleben, dass sich Spielregeln verändern. Und deshalb brauchen wir Antworten auf sehr entscheidende Fragen.
Aber auch Ricarda Lang griff selbst gerne tief in die Floskeltüte, wie hier zum Beispiel im ZDF-Sommerinterview, als sie noch Grünen Co-Chefin war.
Wir haben eine Entfremdung zwischen Parteien und Bürgerinnen und Bürgern. Und wir sind bereit, unseren Anteil dafür zu leisten, diese Kluft endlich wieder zu schließen. Das heißt, mehr zuhören und auch mehr die Sorgen der Menschen ernst nehmen.
In der Zeit erklärt sie, dass man in der Spitzenpolitik geradezu dazu verleitet wird, einfach mit Phrasen loszuschießen. Zitat:
Eine Krankheit dieses Betriebs ist, dass Spitzenpolitiker glauben, sie müssten immer die perfekte Antwort haben. Wir erleben gerade einen massiven Verlust an Vertrauen in die etablierten Parteien. Neue populistische Bewegungen entstehen. Der Rechtsextremismus wird immer stärker. Wer in einer derart komplizierten Lage so tut, als wüsste er auf Anhieb eine Lösung, der behauptet irgendwann Dinge, an die er selbst nicht glaubt.
Auf die Frage, warum sie als Spitzenpolitikerin selbst nicht mehr geradeaus und klarer und ehrlicher geredet hat, sagt sie:
Das habe ich mich in letzter Zeit oft gefragt. Ich bekomme gerade oft die Rückmeldung, du sprichst jetzt viel freier und klarer. Und natürlich frage ich mich, was wäre eigentlich passiert, wenn ich das davor schon mehr getan hätte? Vielleicht hätte es 3 böse Anrufe aus der Partei gegeben. Vielleicht hätte ich aber auch vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen.
Politik braucht also eine neue Sprache. Eine, die nicht geschmiedet ist aus Parteitaktik und dem ängstlichen Ziel, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Sie muss ehrlich sein, denn der Bürger riecht genau, wenn Politiker etwas erzählen, von dem sie selbst wissen, dass das in der Parteizentrale Sinn macht, aber nicht da draußen in der echten Welt. Wenn diese Sprache gefunden wird, dann kann man es auch mit Populisten und vermeintlichen Vereinfachern aufnehmen, die mit ihrer Hau-drauf-Rhetorik die Agenda bestimmen. Franz Josef Strauß war ein CSU-Politiker, dessen Erfolg sich auch in seiner Sprache begründet hat. Kompliziert denken, einfach reden, das hat er mal gesagt.
Dass wir das sagen, was wir denken, dass wir das tun, was wir sagen und dass man auf uns sich verlassen kann.
Jetzt muss sich im Jahr 2024 sicher nicht jeder Politiker am alten Strauß orientieren, aber ein kleines bisschen lernen von ihm, das geht vielleicht schon.
Das tun, was wir sagen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. In einer neuen Folge von Race to the White House diskutiere ich mit meinem Co-Podcast-Host Julius von der Laar, warum Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf derzeit ganz knapp vorn liegt.
Natürlich ist er irgendwie nicht der Typ, den wir zum Abendessen einladen wollen, aber er macht uns den Geldbeutel voll und deshalb wählen wir noch einmal für ihn.
Unsere Börsenreporterin hat neue Zahlen von Tesla. Wir schauen in ein Land, das besonders beliebt ist bei Auswanderern und wir lernen, wie in China auch Hunde und Katzen eigene Jobs haben. In weniger als 2 Wochen ist es soweit. In den USA steht die Wahl einer neuen Präsidentin oder eines Präsidenten an. Das Rennen ist extrem knapp. Jetzt werden alle letzten Mittel eingesetzt, um die noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Kamala Harris setzt dabei auf prominente Unterstützung. Von Beyoncé bis Usher, musikalisch hat sie ein starkes Line-up hinter sich. Dazu gehört auch Eminem, der berühmte amerikanische Rapper aus Michigan, der mit seinem Song Lose Yourself zum großen Star wurde. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. Er stand bereits diese Woche auf der Bühne, um Harris bei einer Rally in seiner Heimatstadt Detroit zu unterstützen. Auch vor Ort war Barack Obama. In seiner Rede griff der Ex-Präsident die Zeile des Rappers auf.
My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting.
Sympathisch und volksnah, so gab sich der Ex-Präsident. Er kennt die Menschen, singt ihre Lieder und verspricht, dass Kamala Harris auch genau das liefern wird. Sie sei die Kandidatin des Volkes. Eine ähnliche Strategie verfolgt Donald Trump. In einer McDonald's-Filiale hat er eine Schicht mitgemacht und gab sich bodenständig und auf Augenhöhe mit den Gästen.
Harry, look at this guy. I'm not going to mess with him, huh?
How you doing, sir?
You look fantastic. Hello.
This is my new baby boy.
How are you? Your new baby. How are you?
Doing great.
How are you? So this is compliments of me, okay?
All right.
You go have a good time. Don't eat too much, right?
Über diesen Auftritt, Trumps Chancen, die aktuellen Umfragewerte, all das habe ich mit meinem Podcast-Co-Host Julius von der Laar in der aktuellen Folge von Race to the White House besprochen. Die ganze Folge hören Sie auf thepioneer.de und in unserer App. Ausschnitte hören wir jetzt.
Es gibt einen Ort, wo Halloween schon frühzeitig gekommen ist. Und das ist natürlich in Pennsylvania. Denn Donald Trump hat ganz tief in die Verkleidungskiste gegriffen und hat sich dort eine McDonald's-Schürze rausgenommen. Die rote Krawatte hat er natürlich behalten. Aber er war in der Tat in Bucks County, einem der wichtigsten Countys in ganz Amerika, wo möglicherweise die Wahl entschieden wird, und hat dort für ein paar Stunden ein McDonald's übernommen, um dort einen Wahlkampfauftritt zu inszenieren. Chelsea, du hast die Bilder gesehen und viele von euch, liebe Pioneers, die ihr diesen Podcast hört, habt wahrscheinlich auch auf Instagram oder anderen Kanälen schon die Bilder von Donald Trump gesehen. Wie hat das auf dich gewirkt?
Also auch wenn man wusste, dass das ein PR-Gag ist, er kam unheimlich sympathisch rüber. Ich fand so diese Nähe, die gar nicht gespielt gewirkt hat, wie er mit den Mitarbeitenden dort vor Ort gesprochen hat, wie er sich für sie interessiert hat. Dann auch noch die Kunden, die durch das Drive-Thru kamen, der hat sich mit jedem Einzelnen unterhalten und war wirklich super. Also da hat man wieder dieses Großväterliche wieder gespürt bei ihm. Also wirklich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen.
Ich finde, mir sind ein paar Sachen daran aufgefallen. Erstens, das war natürlich nicht irgendwie eine zufällige Situation, die dort entstanden ist, sondern McDonald's war an dem Tag geschlossen. Es hing ein Schild im Fenster. Wir haben den ganzen Tag das ganze Restaurant geschlossen. Das zweite war natürlich, die ganzen Leute waren gecastet. Also er wusste auch ganz genau, mit wem und auf wen er dort trifft. Selbst die Autos, die draußen im Drive-Thru durchgefahren sind und auf die Bestellung gewartet haben, die Autos wurden natürlich erst vom Secret Service inspiziert, bevor sie dann eben auch ans Fenster hinfahren konnten, bevor Trump ihnen dann auch die Pommes überreicht hat.
Na klar, alles richtig und wichtig. Nur wenn man das aus Zuschauersicht betrachtet und nicht als Kampagnenexperten, ne, dann wirkt es auf einen so wie auf mich. Eben sympathisch.
Trump im Endeffekt ein ganz normaler Typ, so wie du und ich, der einfach im McDonald's arbeitet und einfach mal den Alltag dort eben auch kennenlernt. Aber, und ich glaube, das muss man nach einer Kampagnenperspektive einfach betrachten, das war ein komplett kontrolliertes Environment. Das heißt, es konnte eigentlich nichts schiefgehen. Und das ist, glaube ich, der große Kontrast zwischen den Auftritten von Donald Trump aktuell und den von Kamala Harris, wo natürlich immer was schieflaufen kann, wenn du eben gerade auch zu Fox News gehst zum Beispiel, so wie sie es letzte Woche gemacht hat, als sie bei Brad Baer war und Fox News und sich dort auch wirklich durchaus harten Fragen stellen musste und wie gesagt auch an ein paar Punkten echt ins Rudern und ins Schwimmen gekommen ist.
Ja, da saß sie beim feindlichen Sender sozusagen bei Fox News und ihr Interview war nicht perfekt, aber sie gab eine viel stärkere Antwort auf die Frage ab, wie sich ihre Präsidentschaft von der von Joe Biden unterscheiden würde. Das war nämlich ein Punkt, auf den sie bei The View vorige Woche angesprochen wurde und wo sie echt eine sehr schwache Antwort gegeben hat, wo sie gesagt hat, da ist nichts, was mir einfällt, was ich anders gemacht hätte als Joe Biden. Hier hat sie ganz klare Worte gefunden.
My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes in to office, I will bring my life experiences, my professional experiences and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership. I, for example, am someone who has not spent the majority of my career in Washington, D.C. I invite ideas, whether it be from the Republicans who are supporting me, who were just on stage with me minutes ago, and the business sector, and others who can contribute to the decisions that I make about, for example, my plan for increasing the supply of housing in America and bringing down the cost of housing.
Chelsea, ich höre, was du sagst. Und natürlich war das eine nuanciertere Antwort mit A New Generation of Leadership. Ich habe andere Erfahrungen und die bringe ich natürlich auch in meine eigene Präsidentschaft mit rein. Aber schlussendlich war es immer noch kein klares Argument für mich. Und da würde ich jetzt einfach auch mal dir widersprechen, liebe Chelsea, dass wir ein bisschen Konflikt hier in diesem Podcast haben. Ich glaube, Brad Baer hat ziemlich effektiv nachgefragt, ne, und hat gesagt, Moment mal, wenn Sie doch sagen, dass Sie quasi nichts anders machen würden bei diesem The View Interview, warum sind Sie dann überhaupt angetreten? Warum ist Joe Biden dann überhaupt auch zurückgetreten? Und da hat man schon auch den Eindruck, dass Kamala Harris erneut, zumindest aus meiner Perspektive, ins Straucheln gekommen ist und eben nicht wirklich verdeutlichen konnte, was ihre Vision ist für die nächsten 4 Jahre. Die habe ich bisher noch nicht gehört. Obama ist damals angetreten, hat gesagt, ich werde alles anders machen. Hope and Change, Gesundheitsreform. Es gab diese große Vision für 8 Jahre Obama-Präsidentschaft. Bei Trump natürlich auch. Aber ich habe bis heute noch nicht gehört, was die Vision von Kamala Harris ist. Und ich glaube, das fällt ihr im Moment auch ein bisschen auf die Füße. Und deshalb hat man auch den Eindruck, und das zeigen auch die Zahlen, sollten wir später unbedingt reinschauen, dass eben auch die Umfragewerte von Trump nach oben gehen.
Ja, absolut. Also hier hat sie wieder, wie gesagt, starke Momente gehabt. Aber du hast absolut recht, wenn du sagst, bisher kam kein Plan, der wirklich überzeugend wäre.
Die Botschaft ist eigentlich fast durchgehend nur, wählt nicht für Donald Trump. Wir können uns Donald Trump nicht nochmal leisten. Er ist ein Angriff auf die Demokratie, all diese Aspekte. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden. Aber das scheint ja bei den Amerikanerinnen und Amerikanern mit eingepreist zu sein. Die wissen, wer Donald Trump ist. Da gibt es keine neuen Informationen mehr. Und das ist, glaube ich, das, worum es gerade geht. Neue Informationen und neue Bilder zu liefern. Und zumindest auf der Bildseite, dort liefert im Moment Donald Trump.
Ja, man hört auch sogar von den Kampagnenbüros auf Bundesstaatenebene, dass sie mittlerweile mit der Aussage rausgehen, ja, wir wissen schon, ihr findet ihn nicht so gut als Person, aber er wird eure Situation in eurem Leben verbessern. Und deshalb wählt Donald Trump. Egal, ob ihr ihn persönlich leiden könnt oder nicht, der ist die bessere Wahl. Und was, glaube ich, auch noch eine ganz gewaltige Rolle spielt, ist, man hat in Amerika ganz, ganz viele Menschen, die in den letzten Jahren, in den letzten Präsidentschaften darauf gesetzt haben, dass die Demokraten ihre Situation bessern mit systemischen Lösungen von Seiten der Regierung. Und was gekommen ist, ist nicht viel. Da ist ganz, ganz viel Wut, da ist ganz viel Hoffnungslosigkeit jetzt. Ganz viele Menschen, die sagen, das Leben unserer Kinder wird wahrscheinlich nicht so gut wie unser Leben werden. Der amerikanische Traum, den gibt's nicht.
Der ist geplatzt. Genau. Ich habe eine Wählerin gehört, die hat's auf den Punkt gebracht in 3 Worten. Die hat gesagt, Prosperity over Personality.
Ja.
Prosperity over personality, also im Endeffekt der wirtschaftliche Aufschwung versus die Persönlichkeit oder über der Persönlichkeit.
Genau.
Und darum geht's, glaube ich, im Kern. Die sagen, natürlich ist er irgendwie nicht der Typ, den wir zum Abendessen einladen wollen, aber er macht uns den Geldbeutel voll und deshalb wählen wir noch einmal für ihn.
Genau, und deshalb ist die Frage, wie viel Kamala Harris in der Situation, wie sie jetzt ist, überhaupt noch anrichten kann, ne? Weil sie kann alles richtig machen oder auch alles falsch machen, aber sie hat eine Legacy, mit der sie zu kämpfen hat.
Also zumindest hat sie bis jetzt es nicht geschafft, sicherzustellen, dass sie als die Kandidatin von Change oder als Change-Kandidatin wahrgenommen wird. Und das, darum geht's natürlich im Kern. Jeder will als der Change-Kandidat wahrgenommen werden, vor allem, wenn so viele Leute unzufrieden sind. Brad Baer hat die Zahlen auch angesprochen in diesem Video-Interview und hat gesagt, 70% der Leute sagen, Amerika ist auf dem falschen Track. Und wenn das die Zahlen sind und Leute so unzufrieden sind, so düster in die Zukunft blicken, dann gewinnt meistens natürlich der Kandidat, der mehr Veränderung versprechen kann. Und da sehen wir zumindest aktuell, ist es eben noch Donald Trump. Nochmal, die Umfragen sind hochgegangen und runtergegangen. Es kann sich auch hier nochmal ändern, aber Stand heute, Momentaufnahme, würde ich sagen, geht's zumindest in die Richtung von Donald Trump.
Ja, und was, glaube ich, auch noch erwähnenswert ist, diese Zahlen, dass Menschen sich Change wünschen und dass sie mit der Gesamtsituation im Land unzufrieden sind, die gibt's schon richtig lange, ne? Die gibt's auch schon von Anfang des Jahres, meine ich. Und da war Joe Biden der Kandidat noch. Und man hatte gedacht, jetzt kommt Kamala Harris und jetzt sehen alle rosiger in die Zukunft und es wird jetzt alles wieder gut und Happy Warrior und so weiter. Aber ich glaube, es setzt so ein bisschen die Ernüchterung ein, dass das vielleicht nicht klappt. Die ganze Folge gibt es, wie gesagt, für alle Pioneers. Den Link finden Sie in der Beschreibung von diesem Podcast.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen und Anne Schwedt, unsere Frau in New York, hat mit in die Bücher geschaut. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Coca-Cola hat Quartalszahlen veröffentlicht. Wie geht es dem Konzern?
Eher durchwachsen, würde ich sagen. Coca-Cola konnte mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Konzern konnte höhere Preise durchsetzen, was die schwächelnde Nachfrage ausgleichen konnte. Preise wurden um 10% erhöht, die Umsätze konnten dadurch um 9% gesteigert werden. Unterm Strich stand aber 7% weniger Gewinn als noch vor einem Jahr. Es wurden auch rund 1% weniger Produkte verkauft. Coca-Cola geht es da wie vielen Firmen, die darüber klagen, dass Konsumenten wegen der hohen Inflation und der hohen Zinsen echt verstärkt auf den Preis achten und deshalb die Nachfrage grundsätzlich eher schwächelt. Coca-Cola hat seinen Ausblick fürs Gesamtjahr 2024 aber beibehalten und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10%. Die Anleger waren aber nicht so happy. Die Coca-Cola-Aktie schloss gestern mit einem Minus von 2,1%.
Elon Musk macht gerade Wahlkampf für Donald Trump. Seine Firma Tesla hat neue Zahlen veröffentlicht. Kommt sich das nicht in die Quere, Wahlkampf und nebenbei einen Konzern führen?
Ja, könnte man meinen, aber die Zahlen konnten das nicht belegen. Die fielen besser aus als von Analysten erwartet. Der Umsatz konnte um 8% gesteigert werden, der Gewinn sogar um 17%. Im Autoverkauf gab es nur einen Umsatzplus von 2%, aber bei der Energiebeschaffung und Speicherung gab es ganze 52% plus und im Services-Bereich gab es einen Plus von 29%. CEO Elon Musk zeigte sich auch optimistisch für die Zukunft. Er prognostiziert ein Fahrzeugwachstum von 20-30% im nächsten Jahr. Außerdem plant Tesla, günstigere Modelle in der ersten Hälfte 2025 einzuführen. Und autonomes Fahren soll auch eine wichtige Rolle spielen mit Plänen für einen fahrerlosen Taxi-Service. Überraschenderweise entwickelt sich auch der Cybertruck echt gut. Der ist bereits das drittverkaufste Elektrofahrzeug in den USA. Im dritten Quartal wurden 16.000 davon verkauft. Aber Tesla steht natürlich trotzdem auch vor Herausforderungen. Zum Beispiel nimmt in China der Wettbewerb durch Unternehmen wie zum Beispiel BYD zu. Und in den USA drängen auch etablierte Autohersteller wie Ford und GM stärker in den E-Automarkt. Die Anleger waren trotzdem begeistert von den Zahlen. Die hatten einfach mit sehr schlechten Ergebnissen gerechnet. Die Tesla-Aktie stieg nachbörslich um über 12%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Seine Haustiere in einem Angestelltenverhältnis schuften zu lassen. Naja, vielleicht auch nicht, wenn die Arbeit bedeutet, sich kuscheln zu lassen und freie Snacks zu bekommen. In China, wo das Konzept von Pet-Cafés, also Haustier-Cafés, schon seit Jahren ein boomendes Geschäft ist, werden jetzt nämlich die Haustiere von Besitzern ins Café geschickt, wie Kinder zur Schule. Aber statt rechnen und schreiben heißt es für die Vierbeiner, wo Pfoten schütteln und sich krauen lassen. Und das alles in einem fast schon seriösen Angestelltenverhältnis. Vorausgeht nämlich ein Bewerbungsprozess, ein Probetag, um zu schauen, ob es passt, und entsprechende Hygienevorbereitung. Die Gäste zahlen extra und auch gerne Eintritt, um ihren Kaffee in Gesellschaft der flauschigen Mitarbeiter genießen zu können und Zeit mit ihnen zu verbringen. Die Pet-Café-Besucher lieben es, wie eine von ihnen erzählt.
Ich liebe kleine Tiere, deshalb bin ich ein Fan von Pet-Cafés. Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen. Ich selbst habe keine Haustiere. Es ist total entspannend, sie zu streicheln, und dabei verfliegt der ganze Stress.
Die Tiere bleiben beschäftigt, auch wenn die Besitzer mal unterwegs sind. Sie haben ihre Artgenossen um sich, mit denen sie spielen können, bekommen Aufmerksamkeit und Snacks und müssten nicht den ganzen Tag allein in der Wohnung sitzen und auf Frauchen oder Herrchen warten. Und nicht nur die Kaffeebesucher freuen sich, auch die Besitzer freuen sich über ihre Einsparungen an allen Ecken, wie etwa für Snacks oder für bezahlte Hundebetreuung. Also eine echte Win-Win-Situation.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein ganz bestimmtes Land aktuell einen regelrechten Boom an Expats erlebt, also an Zugewanderten, die kommen, um dort zu arbeiten und zu leben, ohne sich einbürgern zu lassen. Dank Globalisierung ist es auch so einfach wie nie zuvor. Koffer packen, Job schnappen, neues Leben anfangen, alles mit nur ein paar Klicks erledigt. Wenn man auf Zeit in ein anderes Land zieht, um dort zu arbeiten, wird man zu einem Expatriate, kurz Expat, so wie ich es in Deutschland bin. Und nun zu dem Land, das in den letzten Jahren einen massiven Anstieg an Expats verzeichnet hat. Das ist Südkorea. Das vergleichsweise kleine Land im ostasiatischen Raum zählt mittlerweile rund 2,5 Millionen Expats. Zwar ist das nicht das Land mit den meisten Expats pro Kopf, aber laut gesammelten Daten der Vereinten Nationen verzeichnet Südkorea das weltweit schnellste Wachstum durch Einwanderung. Aber so überraschend kommt es vielleicht doch nicht. Südkoreas Entertainment-Industrie hat in den letzten Jahren ja einen absoluten Boom erlebt. K, also Korean Dramas und vor allem K-Pop und K-Pop-Gruppen wie BTS und Blackpink haben einen weltweiten Hype ausgelöst. Natürlich hat das Land noch mehr zu bieten als das. Eine hohe Lebensqualität, erstklassige Gastronomie und eine immer stärkere Industrie. Das ist das gute Leben, made in South Korea. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
I'm lost.